Schönen guten Morgen auch von mir. Wir feiern heute Pfingsten und Frank hat es schon angedeutet, dass viele Menschen in unserem Land leider gar nicht wissen, was wir heute feiern oder welche Bedeutung dieser christliche Feiertag hat. Die meisten freuen sich über das verlängerte Pfingstwochenende, an dem man etwas entspannen kann und das vielleicht frühsommerliche Wetter genießen kann. Laut einer Umfrage wusste mehr als jeder zweite Bundesbürger, 54%, gar nicht, was an Pfingsten gefeiert wurde oder gab einfach die falsche Antwort. Ich habe diese Statistik hier gefunden. 4% meinten bei dieser Befragung, dass an Pfingsten Jesus gekreuzigt wurde. 12% verbanden Pfingsten mit Maria Himmelfahrt. 15% der Deutschen glauben, dass an Pfingsten Jesus auferstanden sei. 23% gaben an, dass sie keine Ahnung haben, was dieser Feiertag zu bedeuten hat. Immerhin wussten 47%, dass an Pfingsten der Heilige Geist entsendet wurde. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Leute auch wirklich alle wissen, wer der Heilige Geist wirklich ist und welche Bedeutung er für unser Leben hat. Der Heilige Geist ist für viele eine unbekannte Größe. Und ich befürchte, dass selbst viele Christen manchmal Schwierigkeiten haben mit dem Heiligen Geist und mit seinem Wirken in unserem persönlichen Leben. Den Vater und den Sohn sprechen wir an in unseren Gebeten. Sie sind Personen, die man sich irgendwie vorstellen kann, den Sohn vielleicht mehr als den Vater, aber der Heilige Geist? Naja, da kann man sich kaum etwas Konkretes vorstellen. Allein schon die Bezeichnung klingt so mysteriös, fast esoterisch. Wer ist der Heilige Geist? Was tut und bewirkt er seit Pfingsten bis heute? Wie wichtig ist er? Ich glaube, dass diese Fragen leider auch in vielen evangelikalen Gemeinden kaum Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist das so? Zwar ist evangelikales Christentum eindeutig dreieinig, aber die dritte Person der Gottheit, die seit Pfingsten in jedem Christen lebt, ist nicht unbedingt das Thema, mit dem man sich oft beschäftigt. Und vielleicht ist diese Zurückhaltung auch darin begründet, man weiß ja, da gibt es auch Christen, die machen aus dem Heiligen Geist einen Starkult und geraten in eine sogenannte, ich sag's mal überspitzt, Heilige Geist-Manie. Aber welche Wunderwelle, Heilungswelle, dritte Welle und noch andere Wellen haben sich oft als Kurzwellen herausgestellt. Und weil man Angst hat vor schwärmerischen Einflüssen, besteht dann genau die andere Gefahr, dass man von der anderen Seite des Pferdes herunterfällt und in eine sogenannte Heilige Geist-Phobie hineingerät. Geist-Manie und Geist-Phobie sind beide gefährlich und ungesund. Aber es könnte auch gut sein, dass dieses Thema Heiliger Geist uns auch deshalb nicht so vertraut ist, weil unser alter Mensch, unsere alte menschliche Natur zusammen mit dem Weltsystem, in dem wir leben, und dem Widersacher selbst dagegen ankämpfen. Unser Feind, wie C.S. Lewis das sagte, der alte dreiköpfige Drache, unser Fleisch, die Welt und Satan selbst, wollen nicht, dass wir unser ganzes Leben unter die Kontrolle, unter den Einfluss des Geistes Gottes stellen. Aber wenn uns wirklich klar wird, dass gerade diese Zeit, in der wir leben, die Heilszeit des Heiligen Geistes ist und dass gerade der Dienst des Heiligen Geistes der bestimmende Faktor ist, ob wir in unserem Glaubensleben vorankommen oder stagnieren, ob die Gemeinde Jesu gebaut wird oder nicht, dann wird deutlich, wie wichtig es ist, dass wir über den Geist Gottes Bescheid wissen, dass wir erkennen, wer er wirklich ist und dass er für uns eben nicht eine unbekannte Größe bleibt. Eine grundlegende Stelle im Neuen Testament über die Person und das Wirken des Heiligen Geistes finden wir in Johannes 14. In der Nacht des Verrats sagte Jesus zu seinen Jüngern, dass er sie verlassen wird. Der Jünger Thomas, einer der 12, kann es überhaupt nicht verstehen, hat kein Verständnis für diese Ankündigung. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollten wir den Weg kennen? Mit anderen Worten, wir haben alles auf eine Karte gesetzt, sind dir nachgefolgt und jetzt willst du uns verlassen? Und haben wir nicht schon genug Probleme, während du da bei uns bist? Wie in aller Welt sollen wir es ohne dich schaffen? In der Nacht vor der Stunde der Passion berichtet Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal von dem Dienst des Heiligen Geistes. Und er sagt ihnen, dass er sie nicht als Waisen zurücklassen wird. Wir haben schon gedankt in unseren Gebeten dafür, dass wir nicht als Waisen zurückgelassen wurden, sondern dass er ihnen einen Helfer schicken würde. Johannes 14, Abvers 15, lesen wir. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Zunächst mal beginnt dieser Abschnitt über den Heiligen Geist etwas merkwürdig. Findet ihr das nicht auch? Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wie passt das zusammen mit dem, was folgt? Was will uns hier Jesus eigentlich sagen? Und ich denke, er will uns hier sagen, dass der Heilige Geist nur dort wohnt, wo jemand ein echter Jünger geworden ist. Und das zeigt sich, dass die Gebote, die Jesus gegeben hat und die Gott gegeben hat, uns nicht egal sind, dass wir die halten wollen. Das zeigt sich überhaupt an der Jesu-Liebe. Ein bloßes Lippenbekenntnis reicht also nicht aus. Man kann den Heiligen Geist nicht erkennen und seine Hilfe auch nicht erfahren, wenn man nicht diese persönliche Beziehung, diese Verbindung zu Jesus hat. Liebe zu Christus und Gehorsam sind untrennbar miteinander verbunden. Und wer Christus liebt und Christus gehorcht, der wird auch den Heiligen Geist, den der Vater uns schenkt, als Gott und Helfer und Begleiter erfahren. Jesus sagt also seinen Jüngern in jener spannungsvollen Nacht: Ihr werdet verlassen, aber nicht im Stich gelassen. Ich werde den Vater darum bitten, euch an meiner Stelle einen anderen Helfer zu geben. Eine andere göttliche Person wird nicht unter euch sein, sondern auch in euch wohnen. Damit stellt Jesus ein ganz neues, ich sag mal so, Betreuungskonzept vor. Und deshalb habe ich meine Botschaft umschrieben: begleitet und geleitet von einem einzigartigen Helfer. Und die Frage stellt sich, wer genau ist dieser Helfer? Offensichtlich ist der Heilige Geist eine einzigartige Persönlichkeit. Von Jesus wird der Helfer, Beistand oder Geist der Wahrheit genannt. Und die Frage drängt sich auf: Ist dieser Stellvertreter, dieser Helfer, eine Person oder nur eine Macht? Wer ist er eigentlich? Wenn jemand fragen würde: Glaubst du, dass der Heilige Geist eine Person ist und bist du dir einer persönlichen Beziehung zu ihm bewusst, dann könnte ich mir vorstellen, dass jemand die Rückfrage stellt: Wie ist das überhaupt möglich, mit einem Geistwesen Gemeinschaft zu haben? Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, wie das gehen soll. Zu erkennen, dass der Heilige Geist eigentlich eine reale, eine erfahrbare Person ist, glaube ich, ist wesentlich, um alles Weitere über ihn zu lernen. Zwei grundlegende Wahrheiten über den Heiligen Geist lassen sich aus unserem Text, aber auch aus anderen Stellen des Neuen Testaments entnehmen. Erstens bestätigt dieses Wort, das wir gelesen haben, dass der Heilige Geist eine Person ist und nicht nur eine unpersönliche Kraft. Jesus nennt ihn einen anderen Helfer oder Tröster oder Beistand. So wird er übrigens noch an anderen Stellen genannt. Vers 26 im gleichen Kapitel, Kapitel 15, 26, Kapitel 16, 7. Und wenn Jesus den Heiligen Geist Tröster, Helfer, Beistand nennt, dann spricht er von ihm als einer Person und nicht nur wie von einer Kraft. Und wenn er sagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, dann meint er im Grunde, der Geist Gottes wird ein Helfer, ein Tröster sein, genauso wie ich es bin. Im Grunde sagt Jesus, der Geist ist eine Person, genauso wie ich eine Person bin. Zweitens sagt Jesus im Vers 17, aber ihr kennt ihn, das heißt den Geist, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Dann in Vers 18 sagt er, ich komme zu euch. Und in Vers 25 lesen wir dann, dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Merken wir, wie Jesus hier eigentlich sich mit dem Geist Gottes identifiziert? Ich bin bei euch und in euch ist das Gleiche, als würde er sagen, ich bin mit euch und der Geist wird in euch sein. Mit anderen Worten, ihr kennt mich jetzt als den Sohn Gottes aus Fleisch und Blut, aber bald werdet ihr mich erkennen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben wird. Der Geist Gottes ist also nicht weniger eine Person, als Jesus es ist. Drittens wird der Heilige Geist im Neuen Testament nicht nur als eine Stimme Gottes beschrieben, die uns lehrt, sondern als ein eigenständiger Lehrer. In Johannes 14, 26 lesen wir, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Kapitel 15, 26 hören wir, dass der Heilige Geist ein eigenständiger Zeuge sein wird. Hängt mir nicht ab. Ich weiß, es ist ein bisschen bibelstundemäßig, viele Bibelstellen, aber sie sind sehr wichtig. Es ist mir wichtig an diesem Pfingsten 2019, dass wir hier ein paar grundlegende Sachen nochmal uns vor Augen halten, uns daran erinnern. Also, er ist ein eigenständiger Zeuge, denn da heißt es, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, der wird von mir zeugen. Und dann noch eine Stelle aus Kapitel 16, Vers 13, da wird uns deutlich gesagt, dass der Heilige Geist uns das lehren wird, was er vom Vater und dem Sohn hört. Denn der Geist wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Sehen wir das hier, dass Jesus nicht von dem Heiligen Geist spricht, wie von einer irgendwie mysteriösen, unpersönlichen Kraft oder einem Einfluss, sondern er spricht von ihm wie von einer eigenständigen Person, die hört, die lehrt und die Zeugnis abgibt. Und viertens lesen wir im Neuen Testament, dass der Heilige Geist auch Eigenschaften der Persönlichkeit besitzt, wie Verstand und Gefühl und Willen. Da heißt es in Römer 8, der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Diese Aussage steht im Zusammenhang mit Gebet. Der Geist Gottes hat also einen Verstand. Er weiß. Er ist aber auch jemand, der liebt. Denn wir lesen in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und es ist seine Aufgabe, die Liebe Gottes in unser Herzen auszugießen, sagt Paulus auch im Römerbrief. Und wir wissen auch, dass er betrübt werden kann, denn in Epheser 4, Vers 30 werden wir ermahnt, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Der Heilige Geist ist eine Person mit Gefühl. Und als eigenständige Person hat er auch einen souveränen Willen, denn in 1. Korinther 1, in 1. Korinther 12, Vers 11, da schreibt der Apostel Paulus über die geistlichen Gaben und die Vielfalt dieser Gaben. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also im Neuen Testament werden diesem Geist persönliche Eigenschaften zugeschrieben. Ja, dieser Geist, der handelt als Person, er reagiert als Person, er liebt als Person, er will angenommen werden als Person, er beschenkt uns als Person. Und wir vergessen das manchmal, dass der Heilige Geist eine Person ist. Und vielleicht liegt das auch daran, dass wir Persönlichkeit mit Sichtbarkeit verwechseln. Gottes Geist ist für unsere sterblichen Augen genauso wenig sichtbar wie der auferstandene Christus. Das ändert jedoch nichts an seinem Wesen als Person. Und ich glaube, es wird einen großen Unterschied in unserem Leben machen, wenn wir das verinnerlichen, dass wir nicht nur bewohnt und geführt und gereinigt werden von einer unpersönlichen Kraft, von einer Kraft, die weit weg herkommt, von einem entfernten Gott, sondern von einer Person, die in ihrem Wesen die Liebe Gottes ist. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns an diesem Pfingstsonntag an dieser biblischen Wahrheit wirklich erfreuen. Der Heilige Geist ist eine Person und nicht nur eine unpersönliche Kraft. Wir können mit ihm Gemeinschaft haben und durch ihn mit dem Vater und dem Sohn. Eine zweite grundlegende biblische Wahrheit, wenn es um die Persönlichkeit des Heiligen Geistes geht, ist die: Der Heilige Geist ist Gott und nicht nur eine Schöpfung Gottes. Wohin führt uns diese Wahrheit? Natürlich wieder zu der Trinitätslehre. Und ich habe das hier schon sehr oft betont und ich kann es nicht genug betonen, dass diese Lehre, die Trinitätslehre, in vielerlei Hinsicht die erste und die große Lehre des christlichen Glaubens ist. Nur Christen glauben an diese Lehre und somit sehe ich die Trinität als der Schlüssel, der alle anderen christliche Wahrheiten auch aufschließt. Die Bibel bezeugt, dass auch der Heilige Geist als das dritte Mitglied der Trinität Gott ist. Der einfachste Beweis dieser Tatsache finden wir schon in der häufigen Bezeichnung Geist Gottes. Der Geist ist von Gott, nicht weil Gott ihn geschaffen hat, sondern weil er ewiglich Teil des Wesens Gottes ist. Er ist mit Gott dem Vater und mit Gott dem Sohn wesensgleich. Wir können es auch so sagen, so wie der Sohn Gottes seit Ewigkeiten wesensgleich mit dem Vater ist, so wie das Johannes übrigens in seinem ersten Kapitel in den Versen 1 bis 3 klar bezeugt, so ist auch der Heilige Geist seit Ewigkeiten wesensgleich mit dem Vater und dem Sohn, denn nach Römer 8, Vers 9 ist der Geist Christi ein und derselbe mit dem Geist Gottes. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, und jetzt sagt er, den Geist Christi nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Es gibt natürlich auch noch andere sogenannte triadische Stellen, wo Vater, Sohn, Heiliger Geist so zusammen in einer Weise genannt werden, die Wesensgleichheit zum Ausdruck bringt. Welche prägnante Stelle würde euch jetzt als Bibelkenner sofort einfallen, wenn es um so eine triadische Stelle geht? Genau! Die Taufe Jesu, alle drei Personen der Gottheit sind anwesend. Noch eine Stelle? Wir taufen im Namen. Und wir tun das, weil wir einen Auftrag haben. Der sogenannte Missions- und Taufauftrag ist auch eine sehr prägnante Stelle, welche meiner Meinung nach die Trinitätslehre regelrecht fordert. Natürlich können wir dieses Geheimnis mit unserem Verstand nicht erfassen. Aber ich glaube, wir können diese biblische Wahrheit, dass Gott gleichzeitig drei in einem ist, wir können das auch wiederum mit der Hilfe des Geistes, mit unseren Herzen aufnehmen und im Glauben lässt sich dann diese Wahrheit erfahren. Als Jesus in Johannes 17 sein sogenanntes hohepriesterliches Gebet beendete, da sprach er zu dem Vater in Vers 26 von nichts anderem als vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist, als er sagte: Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihm kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Es ist eine fantastische Wahrheit, meine lieben Geschwister, die unser Herz höher schlagen lassen sollte, wenn wir sie lesen. Der Heilige Geist ist die personifizierte Liebe zwischen Vater und Sohn. Schon der Kirchenvater Augustinus hat das erkannt, als er das Evangelium gelesen hat, die Evangelien gelesen hat, besonders das Johannesevangelium. Das heißt, wenn die Person des Heiligen Geistes in unser Leben kommt, dann kommt er nicht nur als der Geist des Sohnes oder nur als der Geist des Vaters, sondern als der Geist der ewigen Liebe zwischen Vater und Sohn, sodass wir befähigt sind, den Vater mit der gleichen Liebe wie der Sohn zu lieben und den Sohn zu lieben mit der gleichen Liebe wie der Vater. Wir haben also gesehen, der Heilige Geist ist eine einzigartige Person, weil er Gott ist. Er besitzt alle Eigenschaften der Gottheit. Und wenn wir heute Pfingsten feiern, erinnern wir uns an diese biblische Wahrheiten. Und mein Gebet ist es, dass diese Wahrheiten uns nicht kalt lassen, weil wir denken, meine Güte, das klingt jetzt so abstrakt und sowas von theologisch, das ist ja überhaupt nicht praktisch. Aber ich bin der Meinung, wenn wir über diese biblischen Wahrheiten nicht immer wieder neu nachsinnen, auch wenn wir sie schon mal gehört haben, ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern und immer wieder neu in Staunen kommen über das, wer Gott eigentlich ist. Und diese Wahrheiten verinnerlichen, können wir Gott nicht mehr erkennen. Und wir können auch entsprechend nicht verändert werden. Wir können nicht geistlich wachsen, weil wir im Grunde kein klares biblisches Gottesbild haben. Der Heilige Geist sollte also für uns keine unbekannte Größe sein. Er ist eine Person, er ist Gott. Noch eine dritte Wahrheit über den Geist Gottes wollen wir betrachten. Wir finden sie in diesem Eingangstext, in dem Wort Helfer. Der Heilige Geist, er ist ein Helfer, der leitet und begleitet. Wir haben gelesen, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Das Wort Helfer wird in den deutschen Bibeln unterschiedlich übersetzt, weil es eine so breite Bedeutung hat. Als Beistand, als Tröster, als Fürsprecher, alle drei treffen zu. Wörtlich bedeutet der griechische Begriff Parakletos. Ein zur Hilfe herbeigerufener. Das heißt Parakletos. Und Jesus wusste, dass die Jünger nach seiner Himmelfahrt übernatürliche Hilfe brauchen würden, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und derselbe Helfer, der ihnen beigestanden hat, der steht auch uns heute zur Verfügung. Wenn ein Mensch zu dieser Erkenntnis kommt, dass er Jesus braucht und sich zu Jesus hinwendet und sein Leben Jesus schenkt, dann erfährt er Jesus als eine lebendige Realität. Er erfährt, was wir eben eingangs auch gesungen haben, dass alles neu wird, in unserem Leben alles neu wird. Wir treten in ein neues Kraftfeld hinein und erleben unser persönliches Pfingsten. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns und er wird zu unserem persönlichen Helfer. Liebe Schwester, lieber Bruder, ist dir das wirklich bewusst, dass der Heilige Geist Gottes dir näher steht als irgendeine andere Person, denn er wohnt, das heißt, er lebt in dir. Gottes Geist ist als Helfer und Tröster jederzeit gegenwärtig. Und durch ihn, der Vater und der Sohn. Jesus machte seinen Jüngern das deutlich, als er ihnen sagte in Johannes 16, Vers 7a, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Warum hat Jesus das so gesagt? Habt ihr euch schon mal gefragt oder darüber nachgedacht, warum es nützlich für uns sein soll, dass Jesus nicht mehr in leiblicher Form hier bei uns ist? In Jerusalem hätte er wahrscheinlich seinen Wohnsitz und dann würde er uns ab und zu mal besuchen, nach Deutschland kommen, nach Berlin, große Veranstaltung, und dann nach Rom gehen und dann was weiß ich. Wir wissen aus Philipper 2, dass Jesus, als er hier auf der Erde war, seine Göttlichkeit auf menschliche Form reduzierte. Das heißt, obwohl er Gott war, konnte er nur an einem Ort auf einmal sein. Seine Göttlichkeit war immer am selben Ort wie sein menschlicher Körper. Jesus reiste nie mehr als einige Dutzende Kilometer und sprach nie mehr als zu ein paar tausend Leuten zur gleichen Zeit. Wenn wir das bedenken, verstehen wir vielleicht auch seine Aussage aus Johannes 14, 12 besser, wo er seinen Jüngern sagte: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ich bin der Meinung, als Jesus von diesen größeren Dingen, von diesen größeren Wundern sprach, die seine Jünger tun werden, bezog er sich eigentlich nicht auf Wunder im körperlichen Bereich, sondern Wundern im göttlichen Bereich, im geistlichen Bereich. Im Grunde gibt es kein größeres Wunder als die Bekehrung eines Menschen. Denken wir einmal an den ersten Pfingsttag. Ihr seid doch alle Bibelleser und ihr kennt Apostelgeschichte 2, 1 und 2. Da bekehrten sich in Jerusalem mehr Menschen, als Jesus während seinem ganzen Leben sehr wahrscheinlich nachfolgten. An einem Tag. Der Einfluss unseres Herrn Jesus war geografisch begrenzt auf einen kleinen Teil Palästinas, als er körperlich, leiblich hier unterwegs war. Nach seinem Weggang kam der Heilige Geist. Und weil er weder räumlich noch zeitlich begrenzt ist, begleitet er jedes Kind Gottes jederzeit und an jedem Ort. Was ist das doch für ein enormes Vorrecht, das wir als Christen heute haben. Lass uns nochmal über einen zweiten Vorteil nachdenken, den der Heilige Geist den Seinen schenkt. Er ist ein Helfer, der uns leitet. Johannes 16, Vers 13 haben wir gelesen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wünschen wir uns das nicht alle? Leitung? Es gibt immer wieder Entscheidungen, wo wir jemanden brauchen, der uns raten kann. Wären wir nicht schon oft froh gewesen, jemanden zu haben, der unsere Situation genau kennt und uns genau den Weg weist? Nun, wir haben einen Helfer, einen Beistand in der Person des Heiligen Geistes, der uns leiten will. Manche Ausleger weisen darauf hin, dass diese Leitung, von der hier die Rede ist, nichts zu tun hat mit bestimmten Entscheidungen wie, was weiß ich, die Berufswahl oder die Partnerwahl. Dass der Geist der Wahrheit uns in die ganze Wahrheit führt, heißt für sie ausschließlich, dass der Geist Gottes uns die Worte Christi verständlich macht, die wir lesen. Natürlich ist das biblisch korrekt. Doch das eine schließt meiner Meinung nach das andere nicht aus. Gottes Geist tut beides. Er will uns biblische Wahrheiten aufschlüsseln, dass wir sie verstehen. Und gleichzeitig steht er uns bei, diese Wahrheiten in den persönlichen Angelegenheiten des Alltags anzuwenden. Er erinnert uns zum Beispiel in bestimmten Situationen an das Wort Gottes. Oder er kann auch unsere Aufmerksamkeit erlangen, indem er uns ein unruhiges Gefühl ins Herz schenkt in einer bestimmten Situation. Und dieses unruhige Gefühl soll uns dazu bringen, dass wir stille werden, innehalten und diese ganze Angelegenheit, in die wir geraten sind, in der wir stehen, ins Gebet bringen vor Gott. Und der Geist hilft uns gerade im Gebet mit Gott diese Dinge zu besprechen und zu hören. Wenn ich zurückdenke in mein Leben, dann weiß ich, dass Gottes Geist in vielen Entscheidungen einfach geleitet hat. Manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst. Wir sind hier als Familie schon 20 Jahre in Fullingen. Ich muss euch ehrlich sagen, hätte ich alles gewusst, was auf uns hier zukommt und was uns hier alles erwartet. Ich weiß nicht, ob wir uns nur aus uns heraus so entschieden hätten, hierher zu kommen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber rückblickend ist mir heute bewusst, dass es Gottes Geist war, der so geführt hat, dass wir da gelandet sind, wo er uns eben haben wollte. Das Leben wird nach vorne gelebt im Vertrauen auf Gottes Führung, auf Gottes Geist und meistens dann nach rückwärts hin verstanden. Der Geist der Wahrheit, er ist ein Helfer, der uns leiten will. Und wohlgemerkt, er zwingt uns nicht, er benutzt keine Druckmittel. Ich bin sicher, er übt seinen Einfluss durch einen informierten Verstand aus und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort kennen und auch den Rat anderer Christen erbitten und auch selber immer wieder Fragen stellen, wenn wir keine Antworten wissen. Er leitet uns also durch einen informierten Verstand, aber auch durch ein sensibilisiertes Gewissen und ein empfängliches Herz. David, wir sind ja gerade in dieser Predigtreihe, muss also auch in dieser Predigt David erwähnen, geht gar nicht anders. David, er betet im Psalm 25, deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre oder warte ich den ganzen Tag. David war auch ein Mann, der mit Gottes Geist gesalbt war. In dem Sinne kommt er uns Menschen des neuen Bundes sehr nahe. Er hatte auch den Heiligen Geist und er blieb bei ihm beständig. Und so dürfen auch wir beten, dass der Geist Gottes uns führt und leitet. Noch ein anderer Vorteil, den wir als Gotteskinder durch den Heiligen Geist haben, ist, dass wir eine innere Ruhe finden können. Eine Ruhe, die nicht selbst produziert ist, sondern die da ist, weil der Heilige Geist uns begleitet. Jesus sagt in Johannes 14, 27, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Der Begriff Frieden wird dreimal wiederholt. Und ich denke, er entspricht hier dem alttestamentlichen Shalom. Und damit ist viel mehr gemeint als nur die Abwesenheit von Konflikten. Shalom beschreibt einfach dieses ganzheitliche Wohlbefinden. Und wie dieser Friede des Herrn Jesus in der Praxis aussieht, das sehen wir in seinen letzten Tagen. Trotz Spott und Leid und Misshandlungen geriet Jesus nie in Panik. Kein einziges scharfes Wort kam über seine Lippen. Wie ein Lamm ließ er sich zur Schlachtbank führen. Und unser Herr hat uns nicht versprochen, dass wir hier in dieser Zeit seiner körperlichen Abwesenheit von Schwierigkeiten oder schwierigen Umständen verschont bleiben werden. Aber er hat uns seinen Frieden verheißen. Der Friede des Heiligen Geistes trägt uns und begleitet uns, wenn der Weg eng wird. Und ich denke, das haben wir immer wieder erfahren. Und es ist die Herausforderung, hinzuhören, innezuhalten und zu überlegen, was tut dieser Geist jetzt? Was bewirkt Gott durch seinen Geist in dieser persönlichen Lage in mir und durch mich? Was ist deine persönliche Situation heute an diesem Pfingstfest 2019? Ich weiß es nicht, aber der Heilige Geist weiß es. Vor ihm ist nichts verborgen. Mein Pfingstwochenende 2019, das enthält eine nicht sehr erfreuliche Nachricht. Von Freitag auf Samstag in der Nacht wurden wir beklaut. Schon wieder beklaut. Und man fragt sich, wenn man so mittendrin ist in diesen Vorbereitungen und eine Predigt schreibt über Pfingsten und über die Bedeutung des Heiligen Geistes und wer ist dieser Geist, dann fragt man sich ja, was heißt das jetzt praktisch in dieser Situation? Ich erzähle es euch, mein geliebtes, einzigartiges Cannondale Mountain Bike wurde aus der Garage geklaut. Und ich liebe dieses Mountainbike. Ich habe es geliebt, weil es einzigartig war. Kein Mensch in ganz Fullingen hat dieses Stück. Es ist eigentlich ein Oldtimer, ich habe es immer wieder genannt. Das ist mein Porsche Targa. Und mein Sohn, ich werde dir nicht viel erben können, aber du kriegst meinen Porsche Targa, meinen Cannondale, mit diesem einzigartigen Rahmen. Schock am Samstagmorgen. Ich gehe in die Garage, will den Schrauch rausholen, um ein bisschen zu gießen, das Fahrrad ist weg. Und es ist schon das zweite Fahrrad, das uns in diesem Jahr geklaut wurde. Calvin wurde auch schon ein Mountainbike geklaut. Und dann denkt man, okay, wenn ich das jetzt wirklich glaube, dass alles in unserem Leben kein Zufall ist und auch immer etwas mit Gott zu tun hat, Weil dieser Gott ja in uns lebt. Der Heilige Geist lebt in uns. Das haben wir vorher ja theoretisch alles so schön begründet mit der Schrift. Wie wirkt sich das jetzt praktisch aus? Und dann kommt man an seine Grenzen. Gibt man diesen Gefühlen der Wut und so des aufkommenden Hasses, die ganz normal sind in unserer menschlichen gefallenen Natur, jetzt Raum? Oder sage ich, Heiliger Geist, schenk mir deinen Frieden, dass ich eben nicht Hass und Groll gegen diesen Dieb, wer immer das jetzt auch ist, bekomme. Wohlgemerkt, das Garagentor war zu. Also es muss jemand wissen, dass man hier um dieses Haus rumlaufen kann, bis da nach hinten und von der Seite über diese Tür reinkommt. Ich habe dann in der Bibel gelesen und da merke ich einfach, dass das Ganze nicht nur so eine Abstraktion ist, sondern dass das schon real ist. Ich habe dann am Samstag in meiner Bibellese weitergelesen. Also ich lese gerade fortlaufend nach einem Bibelleseplan. Und da stand gestern ein Wort aus Sprüche, die Sprüche sind gerade dran, Sprüche 27,4. Wut ist schrecklich und Zorn ist wie eine Flut, die alles überschwemmt. Und weil ich ein Mensch bin, der ziemlich kommunikativ ist und wenn ihn was belastet, wenn er irgendwie unruhig ist, mit jemandem reden muss, habe ich Darius angerufen und habe ihm alles erzählt. Ich musste einfach ein bisschen Dampf ablassen. Und dann hat mich das schon sehr berührt, dass er zugehört hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist, und jetzt wird es wieder praktisch, durch ihn dann auch wieder geredet hat. Und er hat mir gesagt, ich kann sein Fahrrad benutzen. Er leiht es mir aus, bis ich wieder mir eins leisten kann. Und das war eine große Ermutigung. Übrigens, Parakaleo heißt das Wort für ermutigen. Parakletos heißt das Wort für Heiliger Geist, als der Helfer, Beistand, Fürsprecher. Parakaleo, Parakletos. Parakaleo ist das Verb, ermutigen. An die Seite des einen kommen, der in Not ist und Hilfe braucht. Das hatte Darius gestern gemacht. Und dann ist mir natürlich das Wort aus Sprüche eingefallen, das ich vor 3 Tagen gelesen habe. Sprüche 17, ein Freund handelt immer liebevoll. Bist du in Schwierigkeit, steht er dir bei wie ein Bruder. Und man setzt das Ganze in diesen Kontext und merkt, man ist nicht alleine. Dieser Geist, er wirkt. Er wirkt durch dich, er wirkt durch mich. Wenn wir ihn wirken lassen und Raum in unserem Leben schaffen, dann empfangen wir auch diesen tiefen Frieden, den er uns schenken kann in diesen ganz fürchterlichen, obskuren, schrecklichen, prekären Situationen unseres Lebens, wo wir Verluste oder was auch immer verkraften müssen. Er möchte dich leiten und dir innere Ruhe und Frieden schenken. Geben wir ihm Raum und seien wir empfänglich auch für sein Wirken, für sein Reden, für sein Überführen auch. Manchmal schenkt er in uns wirklich eine Unsicherheit, ein Aufgewühltsein. Er zeigt uns auch dunkle Flecken in unserem Leben, Sünden, die wir bekennen müssen, und er reinigt uns. Er hilft uns, dass wir sie ans Kreuz bringen, zu Jesus bringen, sie bekennen und auch lassen. Welche Rolle spielt der Heilige Geist in deinem Leben, in meinem Leben? Sind wir uns seiner ständigen Gegenwart bewusst? Spüren wir seine Kraft, seinen Beistand, seinen Trost? Er darf für uns Christen nicht ein nebensächliches Randthema unseres Glaubens bleiben. Als die dritte Person der Dreieinheit ist er das Lebensprinzip in uns. Und wir haben heute anhand von einigen Aussagen der Bibel gesehen, dass er eine einzigartige Persönlichkeit ist, ein Helfer, der uns leitet und begleiten will. Lassen wir uns von ihm neu füllen. Denn nur so können wir in dieser friedlosen Welt gegen alle diese Angriffe des Feindes widerstehen. Nur so können wir mitten im Sturm Ruhe und Frieden haben. Wollen wir noch einige Augenblicke im stillen Gebet verweilen? Prüfen wir uns vor Gott, wie wir zu seinem Geist stehen. Lass uns beten in der Stille. Vater unser im Himmel, wir bieten dich an als den Schöpfer und Erhalter des Universums und auch unseres Lebens. Lieber Jesus, wir bieten dich an als unseren Erlöser, der uns nicht auf dieser Erde verwaist und alleine zurückgelassen hat. Heiliger Geist, danke, dass du zu uns gekommen bist und dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir überhaupt die Schönheit des Vaters, die Schönheit des Sohnes sehen können. Und danke, dass wir durch dich jetzt schon in dieser Zeit lernen dürfen, den Vater mehr zu lieben, den Sohn mehr zu lieben, Menschen zu sein, die durchdrungen sind von dieser Liebe des Vaters und des Sohnes. Durch dich ist die Liebe Gottes in unser Herzen ausgegossen. Und lieber Herr, wir wünschen uns so sehr, deine Gegenwart noch mehr zu spüren und immer wieder deine Stimme auch in deinem Wort zu hören, uns leiten zu lassen durch dich, Herr. Leite du unsere Gedanken und auch unsere Gefühle und erforsche unsere Herzen, zeig uns unsere dunklen Flecken, unsere Sünden und reinige uns immer wieder von aller Selbstgerechtigkeit und aller Selbstsucht. Fülle du unser Leben immer wieder neu mit deinem Geist, sodass wir in deinem Frieden leben können und deinen Frieden genießen dürfen, auch in dieser aufgewühlten, unsicheren Zeit. Amen.